Also jenseits dessen, dass wir uns gerade natürlich über die Zahlen für die progressiven Parteien freuen, über Rot-Grün, hören wir aber gleichzeitig auch den Schuss, der in die andere Richtung sozusagen losgeht. Also 18% AfD in Berlin bedeutet etwas, und das ist auch ein Signal, das an uns gerichtet ist. Das bedeutet, dass wir auch darüber nachdenken müssen, wie tatsächlich Menschen auch gewonnen werden können. Also das bedeutet auch, dass soziale Bewegungen neu darüber nachdenken müssen, an wen sie sich eigentlich richten und für wen sie Politik machen. Und Berlin zusammen will versuchen, mit dem Konzept eine neue politische Kultur zu entwickeln.
Also das, was wir da erstmal herstellen, ist eine Beziehung zu Kandidierenden, die im besten Fall danach auch im Parlament sitzen und dadurch Teil der Fraktion sind. Und für uns geht es ja darum, dann einen Eindruck zu kriegen, genau in diesen Hearings versuchen die Leute wirklich unter den bestehenden Bedingungen, die wir alle noch nicht kennen, das Maximum rauszuholen. Und daraus wird sich natürlich auch dann zeigen, haben die das Vertrauen verdient? Das ist angesichts der Politikverdrossenheit und der Art und Weise, wie die Politik hier in den letzten Jahren Politik gemacht hat, glaube ich, ein total wichtiges Signal.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche mit der letzten Folge vor meiner Sommerpause. Und zwar geht es um die Wahl in Berlin. Berlin steht am 20. September vor einer Richtungsentscheidung. Und dass es da eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün gibt und diese linke Regierung auch tatsächlich abliefert, dafür macht die Bewegungsplattform Berlin zusammen Druck von unten. Die Graswurzelinitiative greift aktiv in den Wahlkampf ein, macht Wahlkampf für KandidatInnen, die, jetzt kommt, sich auf bestimmte sozialpolitische Forderungen verpflichten und auch nach der Wahl der Stadtgesellschaft gegenüber Rechenschaft ablegen. Genau, und ich habe mir Jerin Türkmen und Kalle Kunkel von Berlin zusammen eingeladen und wir sprechen darüber, wie die Bewegungsplattform das Verhältnis von Stadtgesellschaft und Politik verändern möchte, wie sie einen Unterschied in diesem aktuellen Wahlkampf machen will und wie eigentlich die Chancen stehen, dass jetzt in Berlin ein linker Leuchtturm mitten im Rechtsruck entsteht. Ich bin euer Host Lukas Ondreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Dann würde ich doch vorschlagen, lasst uns mal loslegen. Erstmal Jerin und Kalle, schön, dass ihr im Dissens-Podcast dabei seid. Hallo.
Hallo.
Ja, hallo auch meinerseits.
Ja, freut mich, dass ihr hier seid. Genau, wir wollen über die Wahlen in Berlin sprechen, die ja kurz bevorstehen. Zeichnet sich ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Ich glaube, was klar ist, ist, dass die GroKo abgewählt werden wird. Aber ob es zu einer progressiven Regierungsmehrheit reicht, das ist noch ungewiss. Und wie man am Ende vielleicht auch sicherstellen kann, dass wenn es nochmal Rot-Rot-Grün gibt, dass die dann auch die Erwartungen, die auch ihr als Zivilgesellschaft in einem Politikwechsel habt, dass die das erfüllen. Ja. Auch das wird diskutiert. Ich habe euch beide eingeladen. Ihr steht hier oder seid hier stellvertretend für die Kampagne Berlin zusammen. Na, das ist ein bewegungsübergreifendes Bündnis, das aktiv in den Wahlkampf eingreift, ja, mit dem Ziel, einen progressiven Politikwechsel in Berlin herbeizuführen. Wir wollen auf jeden Fall über einiges sprechen. Vielleicht mal von euch beiden zum Einstieg so einen Vibe-Check zur Berlin-Wahl. Könnt ihr uns vielleicht mal auch unseren Zuhörenden ein Stimmungsbild geben? Hier, wie ist die Stimmung wenige Wochen vor der Wahl? Wie nötig hat Berlin einen Politikwechsel und wie realistisch ist er vielleicht auch? Also ist es so, dass wir erst Manhattan und jetzt dann Berlin nehmen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Vielleicht können wir direkt aus der Stadt heraus antworten. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen als Berlin zusammen auch einige Veranstaltungen organisiert, besucht. Oberschöneweider Brückenfest zum Beispiel in Köpenick besucht, aber auch ganz viele andere Sachen, Flyer verteilt. Und wir sind ja auch schon Gespräche mit den Berlinerinnen und Berlinern gekommen. Und was ich sozusagen aus diesen Gesprächen gerne mitgeben würde, ist definitiv, dass aus dem Alltag der Menschen heraus ein Politikwechsel dringend notwendig ist. Also das ist eine ganz zentrale Botschaft, die bei uns auch ganz klar angekommen ist. Die Menschen, mit denen wir sprechen, sind enttäuscht von der Politik, wie sie die letzten Jahre hier in Berlin geführt wurde. Es gibt eine richtig schlechte Stimmung in der Stadt. Die Mieten sind unbezahlbar. Es gibt kaum bezahlbare Wohnungen. Es beeinflusst einfach den Alltag der Menschen. Und alle beschweren sich auch darüber, natürlich, dass der CDU-geführte Senat einfach mit einem Versprechen angekommen, also angetreten ist und de facto eine dysfunktionale Stadt hinterlassen hat. Und diese Dysfunktionalität, die kommt im Alltag an und sie betrifft auch die Berlinerinnen und Berliner. Und genau diese Stimmung kriegen wir mit. Das zeigt sich in der Mietenkrise besonders deutlich, aber die Dysfunktionalität hat sich auch in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel an der Krise der Kulturszene, an der Krise der Kulturstadt. Berlin war immer eine Stadt oder sollte es sein, eine Stadt der Freiräume sein, eine Stadt sozusagen, wo Kultur auch Menschen zur Verfügung steht, wo Kultur gefördert wird, wo tatsächlich auch die Wirtschaft und der Haushalt der Stadt von einer lebendigen Kultur profitieren. Und genau da zeigt sich auch, dass dieser Rückschritt in dem Bereich in der Stadt ankommt und in der Bevölkerung. Aber ganz klar zeigt er sich auch in dem Vertrauensverlust, den der CDU-geführte Senat, der Kultursenat hinterlassen hat, und zwar mit der Fördergeldaffäre. Und da ist sozusagen, da sprechen auch Menschen Tacheles und sagen ganz klar, so geht's halt nicht mehr weiter. Und so haben wir den letzten Tropfen Vertrauen, den wir in die Politik hatten, tatsächlich auch verloren. Und das ist eine klare Botschaft.
Kalle, gerne.
Ich würde auch sagen, dass jenseits von den ganzen inhaltlichen Sachen, zu denen Cheren ja jetzt schon einiges gesagt hat, es schon beeindruckend ist, mit was für einer Wurstigkeit dieser Senat in den letzten 2-3 Jahren Politik gemacht hat und dann auch jetzt nochmal in den letzten Monaten, ne? Also diese besagte Fördergeldaffäre, wo so freihändig auf massiven Druck aus der Fraktion irgendwie Gelder für Antisemitismusprävention an Projekte verteilt wurden, die zum Teil ziemlich dubios sind, über diesen das Agieren des regierenden Bürgermeisters und seine Kommunikation danach bei diesem Stromausfall. Das sind ja alles so sozusagen auch so Ausdrücke von so einer bestimmten Form von politischer Kultur, aber dann auch, wo sich das sehr eng verquickt, ist bei dieser ganzen Frage, wie sind eigentlich diese Kürzungen durchgesetzt worden, wo dann in absoluten Hinterzimmern irgendwie völlig sachfremd, also mal unabhängig davon, wie man zu den Kürzungen insgesamt steht, völlig fachfremde Tabellen zusammengeschustert wurden, wo dann alles gekürzt werden soll, wo im Nachhinein klar geworden ist, zum Beispiel in bestimmten Bereichen wollten sie einen Titel kürzen, der von Bundesgeldern kommt. Also den kann man gar nicht kürzen, weil sozusagen sie das in dieser ganzen Konstellation von CDU und SPD dermaßen sozusagen angespannt war, dass sie das halt im allerkleinsten Kreis ausbaldowert haben und im Prinzip die gesamte Fachexpertise schon aus den eigenen Parteien und Fraktionen nicht rangezogen haben, geschweige denn die Stadtgesellschaft in irgendeiner Form beteiligt hätten.
Genau. Und vor dem Hintergrund, mit Blick auf die Zahlen, ist das Rennen offen. Es ist extrem offen, aber wir als Berlin zusammen haben gesagt, dass ein Politikwechsel eben auch nicht ein Austausch einer Koalition oder eines Senates sein kann. Ein Politikwechsel muss im Alltag der Menschen hier spürbar werden. Er muss was verändern, er muss die Mietensituation verbessern. Muss gesellschaftliche Teilhabe verbessern, die öffentliche Infrastruktur. Und deshalb kann es eben nicht beim Austausch der Regierung bleiben, sondern das Rennen ist offen und es ist kein Selbstläufer, wenn es einen progressiven Politikwechsel geben wird, sondern der muss eben auch in enger Zusammenarbeit mit städtischen Bewegungen organisiert und gemeinsam erkämpft werden.
Ja, danke euch beiden mal für den Einstieg. Ja, lasst tatsächlich mal über euer Bündnis sprechen, Berlin zusammen. Ihr habt die Kampagne ja im April gestartet. Ich sagte ja schon, ein parteiunabhängiges Bündnis, aber auch bewegungsübergreifend. Vielleicht könnt ihr mal sagen, was ihr da für Akteure, natürlich auch Mietenbewegungen, ne, aber vielleicht auch andererseits zusammenkommen in eurem Bündnis. Und ihr bündelt Forderungen für einen progressiven Politikwechsel vor der Wahl.
Ja.
Und tretet mit der Forderung an die Parteien auch heran, dass da sich einzelne KandidatInnen auf diese sozialpolitischen Forderungen committen und dann auch im Nachhinein Rechenschaft ablegen. Und dafür gibt es Support im Wahlkampf. Aber vielleicht könnt ihr noch meine eigenen Worten umreißen. Wie kam es dazu, zu diesem Bündnis Berlin zusammen? Und was ist die Idee dahinter? Ja. Kalle, gerne.
Genau, also der Ausgangspunkt der Überlegungen war, also es gab schon länger Diskussionen darum, was man von diesen Debatten, die so unter dem Stichwort Munizipalismus auch international diskutiert werden, was das für Berlin heißen könnte. Und wir hatten dann, also insbesondere auch nachdem wie die Bundestagswahl ausgegangen ist, war unsere Einschätzung, dass wir gesagt haben, dass wir eigentlich auch im internationalen Vergleich sogar einer Luxussituation quasi konfrontiert sind, also dass wir sozusagen linke Parteien haben, die adressierbar sind, und damit ist jetzt nicht nur die Linke gemeint, sondern auch die Grünen. Und wir gleichzeitig als Bewegungen jetzt nicht diesen Teil machen müssen, dass wir auch noch irgendwelche Wahllisten aufbauen müssen, was ja dann auch automatisch bedeutet, dass sozusagen Teile aus den Bewegungen dann von den Parteistrukturen, von den Staatsstrukturen absorbiert werden, wenn man erfolgreich ist, sondern dass wir sozusagen tatsächlich das Verhältnis von außerparlamentarischen Akteuren, Bewegungen, wie auch immer man das denn genau fassen will, Zivilgesellschaft, zu den Parteien neu aushandeln kann. Und da haben wir halt gesagt, dass dafür auf der einen Seite wir ein Set von, also wir haben viele Bewegungsforderungen, da können wir gleich auch nochmal was zu sagen, wie wir da zu den 5 gekommen sind, aber dass wir jenseits dieser ganzen inhaltlichen Fragen eine zentrale Frage, wir nennen das strukturelle Forderungen haben, also dass quasi die Art und Weise, wie außerparlamentarische Akteure und die Parteien, Fraktionen kooperieren und kommunizieren, dass das auf eine verbindlichere Grundlage gestellt werden soll. Und davon ist eben der Ausdruck, diese Forderungen zur weiteren Zusammenarbeit, wo wir auf der einen Seite sagen, um das sozusagen auch sehr handgreiflich zu machen, alle 3 Monate eine Veranstaltung, in der über die Umsetzung der Forderungen berichtet wird, die von uns ausgerichtet wird, also die keine Bürgersprechstunden sind, wo irgendwie die Parlamentarierinnen sitzen und sich mal anhören, was sozusagen ist, sondern wo es sozusagen auch von der gesamten Art und Weise, dass halt die Stadtgesellschaft einlädt, dann, dass die Parlamentarierinnen ihre Möglichkeiten nutzen, um auch Räume für die Bewegungen zu schaffen, und dass sie ihre Möglichkeiten nutzen, um die Themen der Bewegungen zu kommunizieren. Das sind jetzt alles keine Sachen, die es sozusagen noch nie gegeben hat, aber die so explizit aufgeschrieben und als Vereinbarung festgeschrieben, das hat es halt in der Form noch nicht gegeben. Und für uns ist das auch ein total wichtiger Baustein, um zu sagen, an den Türen zu sagen, wir verlassen uns nicht auf ein paar Wahlversprechen, die gemacht haben, sondern wir werden danach auch dranbleiben, was damit passiert. Das ist angesichts der Politikverdrossenheit und der Art und Weise, wie die Politik hier in den letzten Jahren Politik gemacht hat, glaube ich, ein total wichtiges Signal. Und gleichzeitig haben wir gesagt, dass wir uns als Bewegungen tatsächlich einschalten wollen und dass wir auch dadurch selber zu einem Machtfaktor in dieser Verteilung von politischer Macht werden wollen, indem wir eben, dass diese Unterstützung nicht einfach was ist, wo wir dann mal während einer oder vor einer Wahl uns sozusagen zur Verfügung stellen, um da mit an die Haustüren zu gehen, sondern dass wir als eigenständiger Akteur auch auftreten können und sagen können, wir verfolgen das auch weiter und wir machen jetzt Erfahrungen damit, was das heißt, sozusagen für Mehrheiten in einzelnen Wahlkreisen zu sorgen.
Vielleicht kann ich noch ergänzen.
Gerne.
Also Berlin zusammen ist ja auch aus einer bestimmten Erfahrung heraus entstanden. Und wir stehen ja nicht seit gestern hier und sind sozusagen als Akteurinnen und Akteure in der Stadt seit Jahren in Bewegung aktiv und organisieren auch. Und es gab, also Berlin war schon immer eine bewegungsstarke Stadt. Und Berlin war auch immer dann am stärksten und auch am schönsten, wenn Bewegungen Politik mit organisiert haben und überhaupt Räume geschaffen haben, um Menschen Möglichkeiten zu geben, darüber mitzuentscheiden, wie sie als Mieterinnen, wie sie aber auch als Arbeitnehmerinnen, wie sie als Schülerinnen, wie sie als Kulturschaffende, als Migrantin hier in dieser Stadt eigentlich ihre Teilhabe und Zugehörigkeit denken. Was wir aber in den letzten Jahren beobachtet haben, ist, dass die Bewegungsstärke und die unterschiedlichen Bewegungszyklen eben nicht zu Durchsetzungsstärke geführt haben. So. Und wenn wir das vor der Schablone oder vor dem Rechtsruck, vor dem rasanten Rechtsruck in Berlin, inmitten einer Metropole, einer kosmopolitischen Metropole, auch nochmal lesen, dann bedeutet das eigentlich, dass das ist gerade, also dass wir hören den Schuss sehr deutlich. Also 18% AfD in Berlin bedeutet etwas und das ist auch ein Signal, das an uns gerichtet ist.
Ich musste ehrlich gesagt ein bisschen staunen, als ich das sah. Ja. So, weil ich dachte so, okay, wenn irgendwo nicht, dann in Berlin.
Exakt.
Oder so, vielleicht 12% oder so und dann war so, wow, 18, 19%, was geht?
Genau.
In einzelnen Umfragen stärkste Kraft.
Hm. Richtig. Und das macht uns Sorgen. Und das ist ein Signal, das müssen wir hören. Also jenseits dessen, dass wir uns gerade natürlich über die Zahlen für die progressiven Parteien freuen, über Rot-Grün, hören wir aber gleichzeitig auch den Schuss, der in die andere Richtung sozusagen losgeht. Und das ist ein Signal an uns. Das bedeutet, dass wir auch darüber nachdenken müssen, wie tatsächlich Menschen auch gewonnen werden können für eine Politik, die auf der Seite der Solidarität ihre Geschichte erzählt und ihre Vorstellung von einem Zusammenleben in einer Stadt erzählt. Und wir wissen, dass das nicht von heute auf morgen geschieht, aber wir wissen, dass es dafür neue politische Ansätze, aber auch neue politische Schulterschlüsse und neue politische Räume bedarf. Also das bedeutet auch, dass soziale Bewegungen tatsächlich nicht nur ihre Durchsetzungsstärke mit berücksichtigen müssen, sondern auch neu darüber nachdenken müssen, an wen sie sich eigentlich richten und für wen sie Politik machen und wie sie in der Zukunft sich auch um dieses AfD-Problem kümmern möchten. Weil ob sie verboten werden oder nicht, damit wird ja der Rechtsruck durch die Gesellschaft nicht gestoppt, ne? Und darum müssen wir uns auch kümmern. Hm. Und Berlin zusammen will versuchen, mit dem Konzept eine neue politische Kultur zu entwickeln und an den Haustüren oder auf den Veranstaltungen eine Erzählung von Solidarität zu teilen und die AfD sozusagen an den Haustüren zu entlarven mit ihrer Politik, die eben nicht für sie gestaltet ist oder für sie gilt, tatsächlich eine neue Erzählung, einen neuen Raum aufzumachen, neue politische Organisierungsraum aufzumachen. Das heißt, da gibt's auch nochmal diese doppelte Erfahrung, aus der wir heraus uns gegründet haben. Hm.
Ja, ich finde super spannend, die Kampagne oder dieses Bündnis. Lasst mal Tacheles sprechen und auf den Stand schauen. Also wenn man sich mal eure Forderungen anschaut, Kampf gegen den Mietwucher, Anmeldung für alle, bezahlbarer Nahverkehr, Gemeinschaftsschule, Enteignungsvolksentscheid umsetzen, ja, wollen vielleicht gleich noch im Detail über einzelne sprechen oder wie ihr zu diesen Forderungen gekommen seid als Bewegungsbündnis, aber lasst mal kurz auf die Parteien schauen, vor allem die relevanten Parteien, die sowas mittragen können. Das ist natürlich die Linke, das sind die Grünen. Und vielleicht noch irgendwie die SPD, wobei die sich ja eigentlich gegen den Volksentscheid stellt. Deswegen hätte ich mal interessiert. Also Rot-Rot-Grün ist ja das Bündnis, was, wenn überhaupt, so einen Politikwechsel voranbringen könnte. Also wie kommt das bei den dreien an? Mhm. Super natürlich, oder?
Genau, also wir haben tatsächlich erst einmal bis zu 50 Rückmeldungen von Grünen, Linken und auch der SPD, die Interesse bekundet haben oder jetzt schon unterschrieben haben. Das sind nach den ersten 3-4 Wochen nach unserem Mailing tatsächlich erstmal, das ist eine Zahl, über die wir uns freuen. Von den 50 positiven Interessensbekundungen gibt es aber auch schon etliche, die gesagt haben, hey, wir kennen euch schon. Wir folgen euch seit einiger Zeit und wir finden das super und wir unterschreiben schon. Also das gibt es auch. Was wir sagen können, ist, dass die Spitzenkandidierenden von der Linkspartei und von den Grünen auch schon unterschrieben haben. Also auch sie stehen an unserer Seite. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, ist unsererseits zu betonen, wir machen ja einen Direktwahlkampf. Also wir machen ja einen Erststimmenwahlkampf. Und Erststimmenwahlkampf bedeutet, dass wir die Kandidierenden und nicht in erster Hinsicht die Parteien bewerben und die Direktkandidierenden, die wir unterstützen, die fühlen sich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise angesprochen und zwar eben als Direktkandidierenden. Weil wir eben wahrscheinlich diese Strategie ausgewählt haben, gibt es jetzt auch schon eine Unterschrift von einem SPD-Direktkandidierenden.
Okay. Und wie viele Unterschriften gibt es? Weil ihr habt gesagt, Interessensbekundungen gibt es, aber es gibt auch Unterschriften. Also wenn man sich jetzt mal die Prognosen anschaut, dann könnte die Linke ja bei irgendwas zwischen 20 und 26 Sitzen landen, Grüne vielleicht auch so 20, SPD, keine Ahnung, auch ein paar. Und jetzt habt ihr gesagt, 50 Interessenbekundungen. Wie viele konkrete Unterschriften gibt es? Also Leute, die sich wirklich committen zu diesen Hearings, die ihr auch einfordert, und diesem Austausch, ja, im Vorfeld und nach der Wahl?
Ich glaube, ich würde das jetzt noch nicht sagen, weil wir damit einen Überraschungseffekt, den wir ja über Social Media und unsere Plattform sozusagen öffentlich machen möchten, vorwegnehmen würden.
Okay.
Deshalb, genau, es gibt einige und mehr werden es sicher auch noch.
Ja. Wobei man ja auch nochmal unterscheiden muss, ne? Also wir haben ja im Prinzip zwei Ansätze, auch weil wir ja selber von unseren Ressourcen her begrenzt sind. Also wir haben insgesamt 4 Schwerpunktbezirke und da drin insgesamt 6 Schwerpunktwahlkreise, wo wir in einem sehr engen Kontakt mit den jeweiligen Kandidierenden sind, also auch schon über einen längeren Zeitraum. Und das ist auch das Feld, wo wir sozusagen dann auch im Rahmen dieser Vereinbarung sagen, da gehen wir intensiver, sprechen wir vielleicht auch noch drüber, auch an die Türen und gehen wirklich intensiv rein in die Wahlkreise. Und dann also diese sozusagen diese größere, also quasi die Masse, das ist jetzt erstmal eine Adressierung, wo wir die Kandidierenden alle angeschrieben haben und gesagt haben, wer unterschreibt. Und wo das aber nicht in einem Zusammenhang steht mit, dafür gehen wir für euch an die Türen. Also ich meine, es kann natürlich immer noch passieren, dass jetzt in den nächsten Wochen Hunderte und Tausende von Leuten sagen, sie machen mit und deswegen kann man das sozusagen noch ausweiten. Hm. Aber erstmal denken wir das für diese Schwerpunktbezirke. Und mit denen sind wir sozusagen auch schon in einem engen und verbindlichen Austausch. Und alles andere, was da jetzt noch oben drauf kommt, das kommt eben noch zusätzlich. Wobei man tatsächlich auch sagen muss, also weil du vorhin die SPD angesprochen hast, also für die ist ja die Ausgangslage durchaus, sagen wir mal, widersprüchlich. Ne? Also der Direktkandidat oder der Spitzenkandidat sagt, er hält nichts von Enteignen. Damit stellt er sich explizit gegen mindestens 2 Beschlüsse seiner Partei, nämlich Parteitagsbeschlüsse, eigentlich sogar gegen 3. Das ist ein interessanter Widerspruch, den man jetzt erstmal aushalten muss. Und deswegen haben wir auch bewusst auch die SPD-Direktkandidatinnen angesprochen und gehen auch davon aus, dass das durchaus Debatten innerhalb von der SPD auslöst, wo wir jetzt mal gespannt sind, was da noch so an Feedback kommt.
Also darum muss ja aus eurer und aus linker Sicht gehen, ne? Dass die SPD-Führung einknickt und da zu Sinnen kommt oder zu Sinnen getragen wird, ja, was die Vergesellschaftung angeht. Denn für die Linke ist das eine rote Linie, wenn es um Regierungsbeteiligung geht und die steht da hoffentlich auch hart zu ihrer Linie und gleichzeitig braucht es natürlich auch die SPD. Allein mit den Grünen reicht es nicht. Also ja, darauf wird es ankommen, dass da die Berliner SPD-Spitze, die zwar behauptet, sie wäre da von der Bundes-SPD, was das Eignungsverbot angeht, überrannt worden, ja, die sich aber gleichzeitig selbst gegen Enteignung ausspricht, dass die eben einknicken. Ja. Ansonsten sehen wir so einen Schwan wie Kenia, CDU, Grüne und SPD oder vielleicht auch Neuwahlen. Ja, hätte mich interessiert, wie schaut ihr da drauf?
Ich würde sagen, das ist eine Situation, die wir auch politisch noch nicht so oft gesehen haben in diesem Land. Ne? Also sozusagen, dass man auf eine Konstellation zuläuft. Und das wird hochspannend. Ne? Und da, glaube ich, wird es auch darum gehen, und das ist ja auch ein Teil von dem, was wir hier machen, dann in der Zeit nach dem 20. September, also nach der Wahl, auch sozusagen verbindlich in den Inhalten zu bleiben und zu sagen, das hier sind eigentlich die Sachen, die mindestens umgesetzt werden müssen. Und dann ist das in der Frage von der Vergesellschaftung auch an der SPD zu sagen, ob sie den Schuss jetzt nach irgendwie so vielen Wahlen, wo sie an Stimmen verloren haben, ob sie dann eine Koalition scheitern lassen wollen, gegen den Widerstand einer Mehrheit der Berliner oder sozusagen gegen den Willen einer Mehrheit der Berlinerinnen, gegen die Beschlusslage ihrer eigenen Partei, das wird man dann halt sehen. Aber da müssen dann natürlich auch alle anderen Akteure standhaft bleiben in der Frage.
Also vor dem Hintergrund, um einfach nochmal auf Berlin zusammen zurückzukommen, ist ein solches gesellschaftliches Bündnis, das deutlich macht, das sind die 5 Forderungen, die entstanden sind aus der Stadtgesellschaft heraus. Das ist ein Schulterschluss von Menschen, die in der Stadt organisiert sind und die Einzelpersonen, die bisher nicht organisiert waren, auch weiterhin organisieren möchten und damit auch erfolgreich sind. Und mit diesem Schulterschluss wenden wir uns sozusagen an die Parteien und signalisieren, das ist ein Paket. Es geht hier nicht um die Enteignungsfrage allein oder um eine Vergesellschaftungsfrage, sondern sie wird in direkter Verbindung auch zu einer Möglichkeit für Menschen, ohne die notwendigen Papiere oder ohne die notwendige Wohnung sich anmelden zu können, aber auch verbunden mit dem Recht auf Mobilität als öffentlicher Infrastruktur. Und das wiederum verbunden mit einem Recht auf Gemeinschaftsschulen als einzig solidarischer Schulform für alle Berliner Kinder und Jugendliche. Das ist das Paket, womit wir uns an euch wenden. Und direkt Kandidierende, die dieses Paket unterschreiben, bekommen dann natürlich auch die Unterstützung von uns und können sich dann hoffentlich auch gegen gegebenenfalls ihre Parteispitzen damit damit auseinandersetzen. Darum geht es, ne? Das ist das Prinzip. Und deswegen ist es ein offenes Prinzip und es öffnet auch dadurch die parteiinternen Auseinandersetzungen der unterschiedlichen Flügel. Und die werden ja nicht weniger nach den Wahlen, sondern dann werden sie sich ja zeigen, in welche Richtung es sie auch tatsächlich entschieden werden.
Ja, ja. Na, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Ihr sagtet, ein SPD-Kandidat, vielleicht werden es ja auch noch mehr. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen, inwiefern da eure Plattform da die Koalitionsverhandlungen auch wird beeinflussen können und dann ja eben Druck auch auf eine SPD-Führung wird machen können. Ausgang offen auf jeden Fall. Aber Jaren und Kalle, vielleicht nochmal kurz zum Wahlkampf. Sagt nochmal kurz, in wie vielen Wahlkreisen wollt ihr da für Leute Wahlkampf machen? Mhm. Weil ihr versprecht ja eben Wahlkampfhilfe für KandidatInnen, die sich auf eure Forderungen verpflichten. Und gleichzeitig habt ihr schon gesagt, dass ihr mit begrenzten Ressourcen, also Manpower vor allem, umgehen müsst und euch deshalb auf ja aussichtsreiche Schwerpunktwahlbezirke konzentrieren wollt. Wie viele sind das denn und welche sind das? Ja, vor allem im Sinne des Ziels, um das es euch ja geht, ja Siege für Schwarz oder Siege für Blau zu verhindern und eben Rot-Rot-Grün ja denkbarer oder möglicher zu machen.
Genau, also der aktuelle Stand ist, dass wir in 6 Wahlbezirke reingehen. Das sind Wahlbezirke, die wir mit Zahlen und Daten beschlossen haben, strategisch ausgewählt haben, die bis Februar uns zur Verfügung standen. Das heißt, wir haben bis Februar uns Bundestagswahlergebnisse, aber auch die Abgeordnetenhauswahlergebnisse 2023, Wiederholungswahl und 2021 uns angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie die Dynamiken, die lokalen Konflikte dort ausschauen. Und auf dieser Basis haben wir 6 strategische Fokuswahlkreise definiert. Mhm. Die sind unserer Meinung nach vor allem, und das bestätigen jetzt auch aktuelle statistische Zahlen immer wieder, dass wir da richtig lagen. Wir haben uns fokussiert auf Wahlkreis 2 und Wahlkreis 7 in Treptow-Köpenick. Wir haben uns fokussiert, dort gibt es nämlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Wahlkreis 7 der Linkspartei gegen die CDU, aber auch gegen die AfD. In Wahlkreis 2 gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Linkspartei gegen die AfD. In Wahlkreis 4 Wahlkreis 4 oder 3 in Lichtenberg, Claudia Engelmann?
Ehrlich gesagt, ich weiß es aus dem Kopf nicht, aber die Hörerinnen werden wahrscheinlich auch nichts damit anfangen können. Insofern reichen, glaube ich, die Personen.
Genau, also wir unterstützen zum Beispiel in Lichtenberg im Wahlkreis 3 oder 4 Claudia Engelmann, die auch Kopf an Kopf rennt gegen die AfD und auch die CDU rückt ihr da gefährlich nah, beziehungsweise sie hat auch in den Wiederholungswahlen 2023 gegen die CDU ihr Direktmandat dort auch verloren. Das waren 9 Stimmen, sehr skandalös. Das heißt, dort wollen wir zurückerobern. Dann erobern wir hoffentlich auch zurück das Direktmandat von Afedita Suka von den Grünen, die in Tempelhof-Schöneberg Kopf an Kopf gegen die CDU rennt. Und wir unterstützen in Pankow Louis Krüger, der dort einen harten Wahlkampf gegen die AfD, aber auch CDU austrägt. Und dann gibt es eben die Fragen, wem wir noch weiterhin unterstützen. Es sieht jetzt danach aus, dass es Oder Hassepass auch in Pankow ist. Aber gegebenenfalls, wir haben ja gerade gesagt, dass die Liste auch flexibel ist. Wir müssen sie ein bisschen offen halten. Gegebenenfalls wird es auch eine weitere Grüne sein, wieder in einem Randbezirk, und zwar in Charlottenburg, die ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das zeigen die aktuellen Zahlen, gegen die CDU führt. Mhm. Das heißt, du merkst, wir gehen nicht in die Wahlkreise in Mitte, also im Inneren Berlins, sondern wir konzentrieren uns auf die Randbezirke und wir wollen entweder verteidigen oder zurückgewinnen und wir machen keinen Kannibalismus unter progressiven Kandidierenden, sondern entweder gegen die CDU oder gegen die AfD.
Genau, die Frage hatte ich mir natürlich sofort gestellt, naiverweise. Ne? Also es gibt ja auch viele Bezirke, wo dann halt irgendwie das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Links und Grün zum Beispiel ist so. Aber dass ihr genau dahin schaut, wo es links gegen rechts im weitesten Sinne, na, sei es irgendwie die Konservativen oder sei es die AfD und
genau.
Wo holt man was raus für einen progressiven Politikwechsel, finde ich gut zu hören, ja.
Ja, das ist natürlich auch aus unterschiedlichen Gesichtspunkten haben wir da drauf geguckt. Also das eine ist, dass natürlich da, wo die gegeneinander antreten, auch die Parteistrukturen eher so aufgestellt sind, dass die da, sagen wir mal, sehr intensiv an den Türen sein können oder einfach einen sehr aktiven Wahlkampf machen können. Das ist die eine Dimension. Und die andere Dimension ist auch, dass wir gesagt haben, wir kommen wenig von dieser Frage von welche Köpfe, ne? Weil dann kommst du ja auch in sehr große Diskussionen da rein, irgendwie unterstützt man jetzt den, weil er diese, also, sondern wir haben tatsächlich zunächst mal auf die Zahlen geguckt und haben gesagt, auf dieser Grundlage, wo ergeben sich da eigentlich Potenziale, wo wir einen Unterschied machen können, auch um das dann gut begründen zu können, warum wir jeweils in die Bereiche dann auch mit dieser Unterstützung reingehen, und wollten damit auch so ein paar Klippen, die da drin ja auch so ein bisschen angelegt sind, dann auch zwischen den progressiven Parteien, die haben wir dadurch hoffentlich ein bisschen umschifft.
Genau, also Sinn macht ja unsere Strategie nur dort, wo wir auch tatsächlich einen Politikwechsel im Wahlkreis herbeiführen können. Deswegen war der strategische Fokus auf Kippwahlkreise eben zentral für uns. Und da es um progressiven politischen Wechsel geht, sind es die Randbezirke, weil die Randbezirke zeigen ja, dass sie im Westen von der CDU dominiert sind. Dort haben sie die meisten Direktmandate und im Osten eben tatsächlich auch von der AfD. Und mit der Linkspartei im Osten, zum Beispiel im Wahlkreis 7, könnte man diese Umzingelung eben unterbrechen, indem man Wahlkreis 7 zurückholt und für die Linkspartei sichert, weil es dann dort der Streifen sozusagen in den Randbezirk dann wieder rot eingefärbt würde und es nicht so eine Umzingelung gibt. Also das ist der zentrale Punkt für uns gewesen, strategisch.
Und dann ist das Herzstück, habe ich es richtig verstanden, Haustürwahlkampf, ne? Klingeln und mit den Leuten quatschen.
Ja.
Und ihr seid ja im Austausch mit entsprechenden Parteien. Also für die Linke etwa ist der Haustürwahlkampf ja das Herzstück oder eines der großen Erfolgsformeln der vergangenen Wahlkämpfe. Und der Landesverband ist zuletzt auch massiv gewachsen von 8.000 auf 18.000 Mitglieder seit der Bundestagswahl. Da werden wahrscheinlich auch viele in roten Westen unterwegs sein, nehme ich an. Und bei den Grünen weiß ich es jetzt nicht, aber da wahrscheinlich auch viele, die an den Haustüren klopfen werden. Also wie stellt ihr da sicher, dass ihr euch da nicht auf den Füßen steht? Ja?
Genau, also der eine Punkt ist ja schon mal, dass wir sagen, wir gehen eher dorthin, wo nicht die aktivistischen Kerne auch von den Parteien sind.
Genau, das hat es gesagt. Ja.
Dadurch reduziert sich schon mal so ein bisschen die Frage von, steht man sich da auf den Füßen? Und dann sprechen wir uns natürlich mit den Kandidierenden und ihren jeweiligen Wahlkampfteams ab, dass wir halt gucken, dass es da sozusagen eine Aufteilung gibt. Also dass wir eh nicht zeitlich an denselben Orten unterwegs sind, aber dass man eben auch guckt, welche Bereiche haben die sich vorgenommen. Zum Teil beschäftigen die sich ja auch schon viel intensiver damit und haben darüber auch ein detaillierteres lokales Wissen. Also da sind wir schon mit denen auch in einem direkten Austausch, um dann sozusagen für uns zu entscheiden, okay, das sind die paar 10.000 Haushalte, darauf läuft es hinaus, pro Wahlkreis, wo die es eben nicht hinschaffen werden. Und wo wir dann sozusagen aus so einem Unterschied, also das können ja unterschiedliche Kalkulationen sein, ne? Also dass man in Bereiche reingeht, die sozial zum Beispiel eigentlich, wo man sagen würde, da gibt es ein Potenzial für die progressiven Parteien, die aber vielleicht kulturell da nicht so richtig reinpassen oder sozusagen bisher halt irgendwie konservativ gewählt haben, oder man geht in Bereiche rein, wo es Potenziale gibt, wo wir zum Beispiel aus den letzten Wahlen gesehen haben, dass da ein Potenzial ist, wenn man sich das jetzt für Treptow-Köpenick zum Beispiel konkret anguckt, wo es aber um die Wahl von Gregor Gysi ging, der da auch einen bestimmten so ein Standing hat, und wo quasi eine Aufgabe auch sein wird, das quasi zu halten, die Niveaus, die da erreicht wurden. Also das können so unterschiedliche Logiken sein, nachdem wir uns das eben angucken und dann schon eine Aufteilung machen, dass man nicht an denselben Türen unterwegs ist, sondern dass wir da einfach eine solide Aufteilung haben. Also das ist ja heute technisch auch alles gar nicht mehr so schwierig, das irgendwie gut zu tracken, wo man jeweils schon war. Und da sind wir mit denen auch in einem engen Kontakt.
Gerne.
Genau, zur Strategie des Absicherns können wir natürlich noch ergänzen, dass wir Haustürwahlkampf mitbetreiben, aber eher im Sinne von Haustürgesprächen, weil wir gehen mit einer anderen Erzählung an die Haustüren Und wir gehen ja auch mit anderen Farben an die Haustüren und wir gehen als parteiunabhängige Stadtgesellschaft an die Haustüren und reden dort eben auch mit Menschen, die vielleicht auch bestimmte Parteifahren erstmal allergisch reagieren oder
werden vielleicht weniger Türen euch ins Gesicht geschlagen, wie so manchem Partei-Wahlkampfhelfer so, ne? Könnte schon sein, ja.
Ja, genau. Und wenn wir dann dort entlarven, welche Politik eigentlich die CDU hier in Berlin betrieben haben oder die GroKo, und wenn wir dort erklären, zu was für einer Mietenkrise und Bezahlbarkeitskrise eigentlich die GroKo in den letzten Jahren und zu einer politischen Vertrauenskrise, die GroKo in den letzten Jahren hier in Berlin geführt hat, dann ist es was anderes, als wenn eine Partei an die Haustüren geht und mit den Menschen spricht. Ne? Und wir haben Forderungen. Das heißt, unsere Erzählung funktioniert über unsere Forderungen und vor allem über das Versprechen der Kandidierenden, über den Handschlag der Kandidierenden, dass sie nach dem Wahlkampf mit uns gemeinsam in ihrem Wahlkreis für die Menschen trotzdem weiterhin zur Verfügung stehen werden. Das heißt, daran mitarbeiten werden, dass es ein neues, dass eine neue politische Kultur in Berlin etabliert werden soll, indem die Kandidierenden alle 4 Monate in den offenen, transparenten, total niedrigschwelligen Kiezversammlungen zum Stand der Umsetzung der Forderungen tatsächlich Rechenschaft ablegen und für den Austausch zur Verfügung stellen. Und dass dort dann nicht Menschen an den Pranger gezogen werden, sondern dass dort der Austausch organisiert wird. Und dass dort dann gegebenenfalls auch über bestimmte Zwänge, Koalitionszwänge, aber auch über die Perspektive der Menschen gesprochen wird, die eben einfordern, ja, was ist der Stand der Umsetzung? Also diese Räume bedarf es. Und das ist das Angebot, was wir den Menschen an den Haustüren machen können, anders als die Parteien.
Ja, ja. Vielleicht können wir nochmal kurz auf die Perspektive nach der Wahl schauen. Diese öffentlichen Hearings, die ihr da anstrebt in diesen Kiezversammlungen. Was ist denn, wenn aufgrund von irgendwelchen Koalitionszwängen und so weiter die Leute halt nicht sich an ihre Versprechen halten oder nicht halten können? So, also so richtige Druckmittel habt ihr ja auch nicht, wenn man es mal scharf formuliert. Andererseits ist das im Rahmen des Möglichen einer parlamentarischen Wahl und Demokratie natürlich schon mehr, als man gewohnt ist, ne? Wo es keinerlei Formen des Austausches oder der Rechenschaft und wenn es nur ist, in so Hearings ist, wo es sowas nicht gibt. Ja. Deswegen sagt vielleicht nochmal, was ihr euch davon versprecht und was vielleicht auch ehrlicherweise vielleicht auch, was es nicht sein kann.
Also ich glaube, was es nicht sein kann, ist die Vorstellung, dass wir darüber quasi unmittelbar den Senat kontrollieren können. Also das, was wir da erstmal herstellen, ist eine Beziehung zu Kandidierenden, die im besten Fall danach auch im Parlament sitzen und dadurch Teil der Fraktion sind und sich da irgendwie einbringen. Und natürlich beinhalten diese Vereinbarungen, sind keine Verträge, die Vertragsstrafen vorsehen, wenn man sich an irgendwas nicht hält. So, das ist erstmal banal. Aber was ich halt schon sagen würde, ist ja das, was wir, und das ist eine Wette, ne? Also wir werden am 20. September sehen, wie weit die aufgegangen ist, ist, dass wir durch unsere Praxis da vor Ort einen Unterschied machen können. Und ich hatte das ja schon gesagt, ich glaube, wir laufen auf eine extrem dynamische Situation zu, in der es total schwierig wird zu sagen, okay, das ist jetzt das, was du zu, also wir haben unsere inhaltlichen Forderungen klar formuliert und die sind auch alle so formuliert, dass sie auf Landesebene umsetzbar sind. Also wir haben jetzt nicht gesagt, besteuert die Reichen Vermögensteuer einführen, sondern wir haben über die Punkte so nachgedacht, dass sie tatsächlich auf Landesebene gehen. Also quasi auf dieser Kompetenzebene kommt man da nicht raus. Aber natürlich werden wir genau in diesen Hearings, geht es ja darum, dann einen Eindruck zu kriegen, versuchen die Leute wirklich unter den bestehenden Bedingungen, die wir alle noch nicht kennen, also nach dem 20., das Maximum rauszuholen. Und daraus wird sich natürlich auch dann zeigen, haben die das Vertrauen verdient? So. Und wenn wir gezeigt haben, dass wir einen Unterschied machen können, dann ist das ja schon relevant, ob man diesen Strukturen und den Menschen, die da aktiv geworden sind und die dann zu diesen Treffen kommen, ob man mit denen in einem vertrauensvollen Verhältnis bleibt oder nicht, kann schon einen Unterschied machen dafür, wie es dann auch in 5 Jahren aussehen wird. Und ich würde sagen, das ist eigentlich die das Konkreteste daran, dass wir sozusagen das erste Mal eine Struktur versuchen aufzubauen, die ein Gedächtnis hat. Und zwar ein kollektives Gedächtnis von Bewegungen und die dann auf der Grundlage auch Bilanz ziehen kann und in 5 Jahren sagen kann, okay, wie stellen wir uns jetzt dieses Mal auf, nachdem wir die konkreten Erfahrungen mit den Akteuren gemacht haben?
Genau. Also ich würde auch sagen, natürlich haben wir kein imperatives Mandat und wir sind auch kein gewähltes Gremium, was es ja auch gibt, ne?
Ja, vielleicht geht die Reise da mal hin, aber ja, irgendwo muss man ja anfangen.
Genau, also wir sind ein niedrigschwelliger politischer Raum, der eben dieses Gedächtnis schaffen soll, der aber auch einen Raum für Politisierung schaffen soll. Also wenn Menschen darüber sprechen möchten, dass sich an ihrer Mietsituation nach wie vor nichts geändert hat, dann soll das auch der Raum dafür sein. Also was nicht ist, ist, dass Berlin zusammen entscheidet, ob die Abgeordneten, die ein freies Mandat haben, und daran werden wir ja auch nichts ändern können, wollen wir ja auch gar nicht. Also es geht nicht darum, dass Berlin zusammen dann entscheidet, ob bestimmte Abstimmungsverhalten korrekt verlaufen sind oder nicht korrekt verlaufen sind, sondern Berlin zusammen organisiert Räume. Und dann obliegt es tatsächlich auch den Menschen, die daran teilnehmen, diese Debatten in eine bestimmte politische Richtung zu bringen oder eben auch nicht zu bringen. Das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, weil wir sind nicht der Akteur. Die Akteurinnen sind tatsächlich die Berlinerinnen und Berliner, die teilnehmen werden.
Ja, ihr Lieben, ich bin schon im Startloch für die Sommerpause, deshalb hier kurz ein paar wichtige Hinweise. Ja, ab nächster Woche bin ich tatsächlich für insgesamt 4 Wochen raus. Da ist dann auch Podcast Sommerpause. Am 16. September dann bin ich wieder für euch am Start mit einer neuen Folge Dissens. In der Zwischenzeit geht ihr aber nicht leer aus. Es gibt 2 Folgen von der Was-Tun-Crew. Inken und Valentin sind zurück aus der Elternzeit und schauen angesichts der Sachsen-Anhalt-Wahl, die ja am 6. September stattfindet, ja, angesichts dieser Wahl und des erwartbaren Erfolges der AfD dort, schauen sie gemeinsam mit Leuten aus Polen, Brasilien und Israel darauf, was sich machen lässt, wenn Rechte regieren. 2 Folgen aus dieser 3-teiligen Serie gibt es tatsächlich vor der Sachsen-Anhalt-Wahl, die erste schon nächste Woche. Genau, nach der Wahl dann, das hatte ich schon angekündigt, vergangene Folge, ein Wahlrecap mit Sebastian und Nils von Überrechts, ne, von den Freunden vom Überrechts-Podcast. Und ja, dann bin ich auch schon wieder am Start für euch. Also, für euch bedeutet das nur eine Woche, wo ihr mal nichts auf diesem Kanal zu hören bekommt. Da könnt ihr ein bisschen im Archiv dieses Podcasts hier stöbern. Oder ihr macht halt mal was anderes. Genau, ich hoffe, das passt für euch. Ich bin tatsächlich sehr urlaubsreif, muss ich gestehen. Freue mich auf ein paar Wochen abschalten, bevor es dann wieder hier weitergeht im Dissens-Podcast. Genau, meine Gäste nach der Sommerpause sind unter anderem Robin Jasper zu seinem Buch Neokolonialer Kapitalismus und Eva von Redeker, mit der ich über ihre Faschismusanalyse spreche. Da dürft ihr schon gespannt sein. Alles klar, soweit zur Sommerpause und jetzt noch der Hinweis, ich habe die Verlosungsgewinne des letzten halben Jahres auf den Weg gebracht. Habe ich endlich geschafft, aber ich komme tatsächlich nur alle halbe Jahr dazu, seid mir nicht böse. Genau, wer gewonnen hat, das erfahrt ihr in den Shownotes dieser Folge. Klickt da doch mal rein und schaut, ob ihr mit dabei seid. Genau, außerdem gibt es auch noch vor der Sommerpause die Goodies für die Fördermitglieder, also genauer AgitatorInnen und Apparatschicks unter euch. Also für alle neuen AgitatorInnen und Apparatschicks bringe ich noch vor meinem Sommerurlaub die Dissensbeutel auf den Weg. Mit denen dürft ihr dann sehr gerne durch eure Hood laufen. So, und jetzt zu guter Letzt noch der Aufruf, Dissens zu fördern. Dir gefällt, was du hier hörst und du bist noch nicht dabei, bist noch kein Fördermitglied von diesem Podcast hier und kannst es dir gerade finanziell leisten, dann mach doch unbedingt mit, schließ eine Fördermitgliedschaft ab. Es geht schon ab 3 € im Monat. Wir wollen jetzt wieder auf 1500 Fördermitglieder kommen, sind gerade bei 1490. Also, ich hoffe doch, wenn ich aus meinem Urlaub komme, dann steht da 1500 auf der Steady-Förderplattform. Wäre doch eine feine Sache. Genau, mach also mit. Du sorgst mit deinem Beitrag dafür, dass ich ein gutes Auskommen habe für die Zeit, die ich in den Podcast stecke, dass Dissens als Creative Commons kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle zur Verfügung steht und nicht nur das, die Crew vom Was-Tun-Podcast um Inken und Valentin, die supportest du mit deinem Beitrag auch. Also, geh jetzt oder nach der Folge in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de und mach mit als Fördermitglied. Ich sag schon mal Danke. So, und jetzt geht's weiter mit dem 2. Teil meines Gespräches mit Jerin Türkmen und Kalle Kunkel von der Plattform Berlin zusammen. Sagt vielleicht nochmal schnell was, bevor wir auf nochmal so ein paar Knackpunkte zu sprechen kommen, wie zum Beispiel auch die angespannte Haushaltslage in Berlin. Sagt mal was zu euren Forderungen. Ne? Ich hatte es ja schon gesagt, Kampf gegen Mietwucher, Anmeldung für alle, bezahlbarer Nahverkehr, Gemeinschaftsschule, Enteignungsvolksentscheid umsetzen, die 5 Forderungen. Warum diese 5 und wie seid ihr als Bündnis, ja, das wahrscheinlich aus verschiedenen Bereichen kommt, viel vielleicht auch aus der Mietenbewegung, aber eben auch aus anderen Bereichen, wie seid ihr zu diesen Forderungen gekommen?
Also zunächst mal, wir sprechen tatsächlich von uns als Plattform, nicht als Bündnis. Das ist vielleicht deswegen interessant, weil tatsächlich keine Strukturen Mitglied von Berlin zusammen sind. Ne? Also sozusagen, es sind jetzt nicht irgendwelche Organisationen Mitglied von Berlin zusammen, sondern Aktive aus allen möglichen Organisationen oder auch Einzelpersonen sind in Berlin zusammen als Plattform aktiv.
Verstehe.
Ja. Und wir sind tatsächlich gestartet, dass wir geguckt haben, welche Forderungen gibt es so bewegungsseitig, aber auch so ja, sagen wir mal so mit so einem politischen Draufblick, sind gerade aus einer progressiven Perspektive in der Stadt, haben dann davon erstmal 25 sozusagen eingegrenzt, konnten dazu tatsächlich auch eine Befragung machen, wo wir so eine erste Einschätzung gekriegt haben und waren parallel natürlich die ganze Zeit mit den Bewegungen in Kontakt, die zu diesen Fragen arbeiten. Und dann war es am Ende ein politischer Prozess, und weil es natürlich, das ist ja immer das Problem an so linken Bewegungen, dass man sich dann eben nicht fokussiert, weil alle Themen wichtig sind und deswegen kann man eigentlich keine fokussierte Kampagne machen. Und ich würde sagen, 5 ist schon das absolute Maximum. Also das merkt man, wenn man einen Gesprächsleitfaden baut, sehr konkret gerade. Ne? Also das 5 schon kommunikativ eine Herausforderung.
Mam Dani hatte 3, ja, ihr habt 5.
Genau, also wir hatten mal, also sozusagen unsere Wunschvorstellung war 3, wir sind jetzt bei 5 gelandet und haben da tatsächlich dann aus so einer Mischung aus diesen Ergebnissen aus den Umfragen, aber auch Feedback aus den Bewegungen, was ist eigentlich gerade, also was ist heiß, und dann auch nochmal so inhaltliche Kriterien, ne? Also was adressiert so Fragen, die ohne sozusagen in so einen moralischen Antirassismus zu gehen, aber was adressiert zum Beispiel Fragen von konkreter Teilhabe, aber auch sozusagen breitgestellt. Ne? Also diese Anmeldung für alle ist halt was für Menschen ohne Papiere wegen Migrationshintergrund sowohl relevant ist, aber auch für Obdachlose oder für Menschen, die einfach in Berlin keine Wohnung finden und deswegen bei Menschen auf der Couch schlafen, aber keine Meldeadresse haben. Ne? Also sozusagen, das ist breit aufgestellt. Die Mietenkrise als zentrale soziale Auseinandersetzung, aber auch sowas wie die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs durch die Konzerne, um da zu sagen, dieser ganzen ökologischen Frage nochmal eine klassenpolitische Dimension zu geben. Ja? Also so, das waren so die Überlegungen, dass quasi auf der einen Seite, was sind die Themen, die mobilisierungsfähig sind, was sind Themen, die eine bestimmte gesellschaftliche Perspektive in den Themen selber drinsteckt, ne? Und deswegen dann eben auch nicht eine allgemeine Wahl für die Demokratie und gegen die AfD, weil das glauben wir, das funktioniert nicht, wenn du an der Tür klingelst, wo Menschen sind, die sozusagen abgefuckt sind von der Art und Weise, wie Demokratie für sie funktioniert hat, und deswegen vielleicht mit der Idee liebäugeln, die AfD zu wählen, dann machst du da keinen Stich mit, ja, wählen nicht die AfD, sondern da musst du über die konkreten Themen ins Gespräch kommen und dann sagen, ja, warum machen wir aus dieser Perspektive diese Vorschläge und glauben, dass zum Beispiel die AfD, wenn dann das Thema drauf kommt, die eben keine Lösung dafür darstellen. Ne? Also sozusagen, das war so die Perspektive, unter der wir diese Forderungen zusammengesammelt haben. Und wir stellen jedes Mal wieder schmerzhaft fest, dass wir, ne, also wir hatten ganz zum Schluss hatten wir zum Beispiel die Diskussion zwischen Schule, also zwischen der Schulforderung und einer Gesundheitsforderung, nämlich also so Polyzentren, also Polykliniken, ja, als sozusagen Alternative für private Arztsitze, was tatsächlich ein Thema ist, gerade in den Bereichen außerhalb des Rings und gerade auch im Osten der Stadt, und haben uns dann aus bestimmten Gründen für das Schulthema entschieden. Und das erleben wir jetzt aber zum Beispiel schon in Treptow-Köpenick zum Beispiel, dass das da eigentlich ein heißes Thema ist. Ne? Also man zahlt einen Preis für diese Fokussierung, aber es ist jetzt eben diese Fokussierung geworden, damit man dazu auch noch fokussiert kommunizieren kann.
Ja.
Genau, vielleicht nur als eine Ergänzung. Also unsere Forderungen sind verbindend. Sie werden dementsprechend auch getragen von den Bewegungen in der Stadt, weil es Forderungen sind, die sie in den letzten Jahren entwickelt haben, zu denen sie Fachexpertise auch geschaffen haben, und zu denen sie eine tragende Gesellschaft, die diese Forderungen einfach trägt und auch vertritt, geschaffen haben. Und für uns war klar, es muss auf landespolitischer Ebene umsetzbar sein. Sie müssen transformativ sein, das heißt strukturell verändern und öffnen, auch für darauf aufbauende Kämpfe, aber auch sie müssen im Alltag konkret verändern können. Also im Alltag der Menschen müssen sie zu Verbesserungen führen können. Das waren die Kriterien, unter denen wir eben in gemeinsamen Prozessen zu diesen fünf Forderungen gekommen sind.
Gerne.
Und zu diesem letzten Punkt, ja, das war, also ich erinnere mich, wie schwierig es auch war, tatsächlich diese fünfte Forderung zu entscheiden. Aber das Gute, du hast das Beispiel Tritto Köpenick gegeben, vielleicht kann ich da ergänzen, es gibt dann trotzdem den guten Kompromiss. Es wird zum Beispiel mit dem Kandidierenden Hans Komrey, der für die Linkspartei im Wahlkreis 7 antritt, diese Situation hatten, wo wir über die Ärzteforderung oder die Forderung nach Polykliniken, ärztlicher Versorgung, Fachärzteversorgung gesprochen haben. Und wir dann natürlich gesagt haben, okay, aber du als Kandidierender vertrittst ja diese Forderung, du machst sie sehr stark und stehst dafür ein. Und diese Forderung, die ergänzt dann eben auch unsere Forderungen. Das heißt, da gibt es natürlich trotzdem dann den Kompromiss, dass wir an den Haustüren auch sagen können, bitte, also ne, mit diesem Gesicht könnt ihr erst einmal die AfD hier aus eurem Wahlkreis fernhalten. Das ist unsere strategische Wahlempfehlung. Das ist das Gesicht für ein solidarisches und offenes Berlin. Und gleichzeitig ist er eben derjenige, der für eine gute Ärzteversorgung für euch hier in eurem Wahlbezirk kämpft. Insofern gibt es dann auch diese Ergänzungen.
Ja, spannend auch zu sehen, was für ein Aushandlungsprozess das war. Lasst mal auf den angespannten Haushalt in Berlin schauen. Denn Berlin bezahlbar zu machen, das würde Geld kosten, mal mehr, mal weniger. Ne? Also so ein Enteignungsvolksentscheid, der lässt sich ja kostenneutral durchführen, wenn das klappt, wie die Initiative sich das vorstellt, so dass das über die Zeit, über die Mieten die Enteignungssumme reingespült wird. Ja. Ich denke auch so Sachen wie Kampf gegen den Mietwucher, da Behörden zu ertüchtigen, sind jetzt nicht die Unsummen, die man da finanzieren muss. Genauso Anmeldung für alle.
Ja.
Aber sowas wie bezahlbarer Nahverkehr zum Beispiel, so, wenn ihr das ernst meint mit 9-Euro-Ticket und wenn es da hingehen soll, so, ich habe das nur so grob recherchiert, aber da könnte es sich um eine halbe Milliarde handeln, die da der Berliner Haushalt zuschießen muss, damit die Verkehrsbetriebe das tragen können oder die BVG, ne? Genau, und gleichzeitig ist Berlin auf eine Art pleite. Es gibt wenig finanziellen Spielraum. Das bedeutet was für eure Forderungen, auch für so ein rot-rot-grünes, so ein mögliches Bündnis. Wie lässt sich da überhaupt Geld auftreiben für so eine rote Metropole, die auch euch vorschwebt? Ja? Welche Möglichkeiten gibt es da, die vielleicht noch nicht ausgeschöpft sind? Welche Ideen seht ihr da bei den Parteien, zum Beispiel der Linkspartei? Aber ihr habt auch selber gerade schon was angesprochen, ne? Also Nahverkehr subventionieren durch Konzernbesteuerung. Keine Ahnung, was ihr damit meint, so, ne? Aber ja, vielleicht sagt mal allgemein was zu dem Thema, was das für eure Forderungen und deren Umsetzung bedeutet und auch für so ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis diese angespannte Haushaltslage in Berlin, ja?
Genau, also grundsätzlich würde ich sagen, klar, diese Haushaltssituation kann man nicht wegreden. Und deswegen wäre meine ganz globale Einschätzung, dass diese Koalition keine Verteilungskoalition, damit sage ich nicht keine Umverteilung, aber keine Verteilungskoalition ist, in denen sozusagen, ne, also so 2016 bis 2021 war die Lage, dass es tatsächlich Überschüsse gab, von denen man dann gucken konnte, wie macht man damit sinnvolle Projekte, sondern dass sich in dieser Koalition sehr stark eher die Machtfrage und damit qualitative Fragen, ne, also sowas wie zum Beispiel jetzt, ne, was in dieser Mietenforderung drin steckt, die Ertüchtigung, dass Gesetze, die schon existieren, und die quasi täglich vor aller Augen gebrochen werden. Also jeder kann auf ImmoScout gehen und sich jeden Tag angucken, wie nicht nur die Mietpreisbremse verletzt wird, sondern Mietwucher im Ausmaß. Jeder kann im Prenzlauer Berg an eine x-beliebige Adresse gehen und kann die Anzahl der Schlüsselboxen durchzählen und weiß, da werden Ferienwohnungen gemacht, obwohl es verboten ist. Ja? Also das ist vor aller Augen passiert das. Und Gesetze, die für die Mieterinnen da sind, werden nicht umgesetzt, weil der Staat sich da handlungsunfähig gemacht hat. Ne? Und sozusagen so folgt auch so ein bisschen die Logik von unseren Forderungen. Das war auch eine Debatte, die wir durchaus hatten. Also inwiefern wir diese Schere bei uns irgendwie mit reinnehmen und wir haben uns dann irgendwo so in der Mitte getroffen. Und gleichzeitig gibt es natürlich diese Ebene von, dass bestimmte finanziellen Spielräume nicht ausgeschöpft werden. Also die Finanzämter tragen massiv nicht eingetriebene Steuerschulden vor sich her. Die Grunderwerbsteuer ist in Berlin niedriger als in Brandenburg. Die Gewerbesteuer ist in Berlin niedriger als in Brandenburg. Also das gibt alles Punkte, wo man dran kann. Aber
das sind, glaube ich, auch Sachen, an die Elif Eralp dran möchte, glaube ich, ne? Grunderwerbsteuer.
Ja, das sind alles Themen, die sozusagen, das ist jetzt nichts, was wir sozusagen neu erfinden müssen. Da sind die zum Teil, also wir müssen ja auch nicht so tun, als hätten wir jetzt die gesamte Expertise, ne? Also da arbeiten bei denen Arbeitsgruppen dran, wo die Ideen zu haben, die sehr viel tiefer da drin sind als wir. Aber wir haben jetzt zum Beispiel bei dieser Nahverkehrsgeschichte, da haben wir uns das halt angeguckt und es gibt halt auch europäische Beispiele dafür, wie du halt, also weil ja immer die Frage ist, welche Kompetenzen hast du eigentlich, ne? Was kannst du sozusagen, wo kannst du als Stadt oder Land, ist ja Berlin Gott sei Dank ran. Und da, das gibt es eben als eine Variante, dass du Konzerne oder Unternehmen beteiligst an der Bezahlung des Nahverkehrs, weil die eben davon auch profitieren.
Wusste ich gar nicht.
Unterschiedliche Varianten, wie das umgelegt werden kann. Und deswegen haben wir das da auch reingeschrieben als eine Variante, wie man sozusagen da zusätzliche Gelder erheben, also sozusagen locker machen kann, damit eben der Ausbau des Nahverkehrs oder das Billigermachen des Nahverkehrs eben nicht nur von den Nutzerinnen und Nutzern getragen wird und nicht auch einfach nur auf den Landeshaushalt geht. Ne? Also genau in dieser Logik funktionieren diese Sachen. Und natürlich ist es aber am Ende, muss man sich das genau, also muss man nach dem 20. eine ziemlich genaue Bilanz ziehen und muss sich angucken, kann es gelingen, sozusagen diese qualitativen Projekte zu machen und hat man eine Perspektive für seine Haushaltspolitik, jetzt aus Perspektive einer Koalition, einer progressiven, die es ermöglicht, sozusagen halt nicht in so eine Kürzungsarie einzusteigen. Ne? Also das wird die große Herausforderung werden, klar.
Genau. Also vielleicht kann ich noch einen Punkt ergänzen. Also wenn wir sagen, also wie Kalle schon gerade gesagt hat, es geht nicht darum, dass wir jetzt den Haushaltsplan für eine progressive Regierung aufstellen. Da sitzen die Expertinnen an anderer Stelle und es ist auch eine wichtige Arbeit, die sie jetzt in den nächsten Monaten präsentieren werden. Aber was uns wichtig ist, dass die politische Zuspitzung und die politische Handhabung dieser Problematik, das heißt, wir können ganz klar die politische Forderung aufstellen, dass anders gespart werden muss. Also wir können nicht wegreden, dass es Probleme gibt, dass es einen Haushaltsplan gibt und dass es auch Haushaltsengpässe gibt. Das wird nicht weggeredet werden können. Wer das wegredet, der lügt tatsächlich. Aber was wir einfordern, ist eine progressive und eine linke Handhabung mit der Finanzpolitik. Und das bedeutet für uns natürlich, dass an anderen Stellen gespart werden muss. Also wir wissen auf Bundesebene, dass auch einmal ein Konjunkturprogramm entwickelt und freigegeben werden konnte. So. Und das hat eine GroKo gemacht. Das heißt, wir müssen da auch überprüfen, was am Landeshaushalt tatsächlich möglich ist. Und was auch überprüft werden muss, ist die Frage, okay, müssen wir jetzt wirklich in Olympia investieren und in weitere große Prestigeprojekte? Da würden wir eindeutig sagen, nein. Natürlich nicht. Das Geld muss in andere, es muss in die öffentliche Infrastruktur investiert werden und nicht in große kostenspielige Prestigeobjekte wie Olympia. Und das ist ja auch ein Streitpunkt. Also das darf man nicht unterschätzen. Es gibt Handlungsspielräume und alle Handlungsspielräume, alle Hebel müssen tatsächlich auch umgelegt werden. Und die Handlungsspielräume müssen exakt definiert und dann auch ausgenutzt werden.
Könnt ihr euch eine Situation vorstellen, in der eine progressive Koalition was Bestimmtes umsetzt und weil das umgesetzt wird und das ist auch was Positives, wie zum Beispiel ein Mietendeckel für die landeseigenen Wohnungsunternehmen, was ihr jetzt nicht in den Forderungen drin habt, das ist etwas, was eine Milliarde kosten würde als Schätzung. So, das hat die Linkspartei im Programm. Die machen das und dann fehlt aber Geld zum Beispiel für ein 9-Euro-Ticket. Macht ihr denen dann Feuer unterm Arsch oder... Berätes Schweigen.
Ja, das werden die schwierigen Diskussionen.
Genau, oder beziehungsweise die Frage, umgedreht natürlich auch die Frage, warum habt ihr das eigentlich nicht in euren Forderungen? Ja, also die zwei Fragen, warum habt ihr das nicht in euren Forderungen? Also das würde ja auch ganz viele Leute ganz konkret entlasten. Noch dazu den Mietspiegel insgesamt drücken. Mieten ist das Thema Nummer eins in Berlin. Genau, und die zweite Frage natürlich, ne, wenn da vielleicht zwei finanziell anspruchsvolle Vorhaben gegeneinander stehen, so was, wie blickt ihr da drauf, auf dieses Szenario?
Ja, das eine ist ja das, was Cern vorhin schon gesagt hat, also dass es vor allen Dingen, also das, was wir leisten können, also wir können ja jetzt nicht alle Dilemmata, die sozusagen politisch entstehen, irgendwie jetzt wegreden. Das, was wir leisten können, ist eine, das wir eine Struktur aufbauen, in der diese Diskussion anständig geführt werden kann. Und das gilt ja sowohl innerparteilich, ne, also sozusagen die Parteien müssen sich da ja auch überlegen, wie sie da ernsthaft quasi ihre Prozesse so organisieren, dass sie da ergebnisoffene Diskussionen führen können. Und das gilt aber auch gegenüber den Bewegungen und den außerparlamentarischen Akteuren, dass es da überhaupt möglich wird, diese Dilemmasituation anständig zu besprechen und eben nicht, dass dann sozusagen sich de facto drei Fraktionsvorsitzende zurückziehen und dann irgendwann mit einer Liste zurückkommen, in denen die Sachen halt fertig sind. Und deswegen, genau, fällt es mir jetzt schwer, da sozusagen auf einer inhaltlichen Ebene zu sagen, ja, das eine dürfen sie, das andere dürfen sie nicht, oder sie müssen irgendwie beides möglich machen oder sonst irgendwas. Ich glaube, das macht keinen Sinn, sondern das, was man leisten kann, ist sozusagen Räume zu schaffen, in denen das anständig diskutiert werden kann.
Hm. Ja. Und das, was man auch schaffen kann, ist eben in diesen Räumen die Entscheidungen, auch schwierige Entscheidungen, die wegen knappen Haushalt, die wegen Koalitionszwängen, Sachzwängen tatsächlich auch anders erstmal aufgebaut werden müssen, zu verhandeln. Auch schwierige Entscheidungen sollen ja in diesen Räumen gemeinsam diskutiert und dann dementsprechend auch getragen werden. Also darum geht es. Ein Leuchtturmprojekt wird ausstrahlen mit transformatorischer Politik, die den Alltag der Menschen verändert. Aber ein progressiver Leuchtturm muss insgesamt ja auch von einer gesellschaftlichen Linken und von diesen Räumen und von der Bevölkerung getragen werden. Und dazu gehört auch das Tragen von diesen schwierigen Entscheidungen. Und ich finde, du hast es jetzt besonders schwierig gemacht. Deswegen haben wir natürlich auch geschwiegen, weil du das eine gegen das andere sozusagen in totale Konkurrenz gesetzt hast. Und das ist ja auch eine schwierige Situation. Aber ich glaube, Politik, es geht ja darum, dass man die Legislaturperiode betrachtet und das sind erstmal 5 Jahre. Und Politik funktioniert eben auch nicht hoppladihopp, sondern eben auch in diesen 5 Jahren. Und da fände ich es zum Beispiel auch wichtig, tatsächlich auch zentral zu erfahren, wie Fahrpläne für diesen Zeitraum aussehen. Und die können ja auch erstmal beginnen, ne? Also ein 9-Euro-Ticket bedeutet nicht das totale 9-Euro-Ticket, sondern wir brauchen einen Fahrplan, wie am Ende sozusagen dieses 9-Euro-Ticket auch aussehen kann oder die Einführung dieses 9-Euro-Tickets auch aussehen kann. Und dazu kann auch gehören, dass man in den ersten Schritten dieses 9-Euro-Ticket erstmal für eine bestimmte Gruppe von Menschen auch zur Verfügung stellt und sich das dann weiter öffnet. Und dann ist es wiederum ein gestalterischer Prozess, in dem eben nicht dieses, entweder das eine oder das andere. Im Prinzip, als politisches Prinzip, gilt dieses Paket der 5 Forderungen als geschlossenes Paket. Und daran können wir auch trotzdem festhalten, als Berlin zusammen.
Ja. Ihr zwei, vielleicht können wir mal einen kleinen Ausblick wagen auf den Tag nach der Wahl. Kalle, du hast das schon richtig, glaube ich, als eine hochdynamische Situation beschrieben, die wir da erleben werden. Was sind aus eurer Sicht, weil ich bin ja wirklich ein Berlin-Noob, so, ja, da kann ich viel von euch lernen. Was sind aus eurer Sicht welche Szenarien diskutiert ihr da, was so zum Beispiel Koalitionsverhandlungen angeht? Und wenn es darum geht, einen wirklichen Politikwechsel zu schaffen, ja, und da gibt es ja auch Negativerfahrungen in der Vergangenheit, ja, zum Beispiel die rot-rote Koalition in Berlin zwischen 2002 und 2011, so, ne, ja. Die massiv Kürzungen durchgesetzt hat und Wohnungen verkauft hat und so weiter. Ne? Und euer Programm sind ja in gewisser Weise Mindestbedingungen für ein linkes Regieren und eine linke Transformation in der Metropole, in der Hauptstadt. Wie würdet ihr die Frage beantworten, wann soll die Linke nicht regieren und, weiß ich nicht, es lieber auf Neuwahlen ankommen lassen oder auf halt 4 Jahre lang weiter Stillstand oder eine andere Koalition? So, also es steht ja, was vielleicht auch noch offen ist, hätte mich eure Perspektive drauf interessiert, ne, ist irgendwie Kenia so. Also tun die Grünen vielleicht dann doch ein Bündnis mit der CDU und mit der SPD suchen, gerade wenn sie es vielleicht aus einer stärkeren Position heraus machen. Ne? Genau, vielleicht mal aus eurer Sicht, was sind aus eurer Sicht Szenarien und wann würdet ihr lieber keine linke Koalition sehen als eine schlechte?
Das war jetzt kurz vor Christian Lindner, ne?
Naja, die Linke schreibt sich auf die Fahnen. Wir wollen verändern und nicht regieren ums Regieren willen. Ne? Und ich hoffe, sie halten das durch mit der roten Linie Volksentscheid. So, ne? Und klar, dann ist die Frage, wie macht die SPD mit oder nicht?
Also wenn ich das Ganze in Szenarien denke, dann denke ich ja weniger von, was ist jetzt, mit welchem worst possible outcome kann ich irgendwie noch leben, sondern ich finde, man muss erstmal von der Perspektive her denken, dass man sich von einem worst possible outcome nicht kirre machen lässt. Also das ist ja eigentlich die Situation, auf die du zuläufst in Koalitionsverhandlungen, ja. Und jetzt will ich das, also weil wir kriegen inzwischen schon mit, dass DWE gar nicht das einzige Thema ist, aber es ist natürlich ein großes, aber deswegen will ich es jetzt auch gar nicht so sehr fokussieren, sondern tatsächlich, und das ist ja auch ein Teil unseres Projekts und wir sind kein sozusagen erweitertes Linksparteiprojekt, sondern unser Kontakt zu den Grünen ist sehr ernsthaft, ne? Und wie gesagt, die SPD haben wir auch angeschrieben, mit denen ist es halt komplizierter, aber auch mit denen sind wir im Gespräch. Und aus unserer Perspektive geht es darum, dieses Paket denkbar zu machen und sozusagen auch Situationen, und das ist ja ein Teil von so einem echten Aushandlungsprozesse möglich zu machen, ne? Also dass das ja dann in diesem politischen Spiel oft dann so funktioniert, dann ist es 3 Uhr nachts und dann muss man das Ding halt irgendwie zumachen und dann verständigt man sich halt auf irgendeinen Bullshit, mit dem jeder leben kann, der am Ende dann meistens bedeutet, dass die Bewegungen hinten runterfallen. Und das wäre quasi immer die erste Situation. Ist man eigentlich bereit, sozusagen bestimmte Sachen auch mal offen zu lassen, damit das zu einer offenen Auseinandersetzung werden kann? Und da, das ist ja genau ein Teil, für den wir gerade vorbauen, zu sagen, wie kann man eigentlich diese Debatten in der Stadt dann wirklich offen führen? Wenn irgendwie klar ist, jetzt nehmen wir mal doch wieder DWE, dass sozusagen der Abschluss der Koalition oder ein Koalitionsvertrag daran hängt, dass eine Partei das nicht unterschreiben will unter Bruch der Beschlusslage ihrer eigenen Parteitage. So, das ist ja erstmal eine offene Situation. Und das ist erstmal sozusagen, das ist das Szenario, was ich denke, dass ich glaube, wir werden da auf ziemlich zugespitzte Verhandlungssituationen zulaufen. Und die entscheidende Herausforderung wird eigentlich sein, wie können wir uns als gesellschaftliche Linke, also sozusagen als nicht parteimäßige Linke, da drin irgendwie einschreiben, was aber voraussetzt auch, dass diese Auseinandersetzungen nicht so geführt werden, dass sie dann sozusagen direkt am Verhandlungstisch irgendwie immer zugemacht werden mit irgendwelchen schlechten Kompromisslösungen.
Vielleicht kann ich nochmal aus anderer Perspektive auf deine Frage, Lukas, antworten.
Gerne.
Ich versuche es jetzt einfach mal. Deine Frage ist tatsächlich, ist die entscheidende Stelle. Und zwar auch im Kampf gegen die AfD und im Kampf gegen eine Machtübernahme von gesichert Rechtsextremen tatsächlich. Und zwar nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern perspektivisch auch für Berlin, weil wir kennen die Zahlen. Natürlich haben wir in Berlin eine polarisierte Situation. Wir haben hier gerade eine knapp 40% für Schwarz-Blau. Das ist nicht wenig. Wir haben in Sachsen-Anhalt eine extrem bedrohliche Situation und diese Situation überträgt sich auch auf den Bund. Und wir haben 29 Bundestagswahlen. So. Ich würde appellieren an die Sozialdemokratie, wenn sie ihre Zahlen aktuell bei 12% ernst nehmen wollen, dann müssen sie sich wirklich jetzt am Riemen packen und tatsächlich auch die Verantwortung ernst nehmen, eine Machtübernahme der Blauen, aber auch eine schwarz-blaue Konstellation zu verhindern, indem sie einem progressiven Leuchtturmprojekt mit Machtperspektive, mit Regierungsperspektive und mit Antworten für die dringend notwendigen Probleme von Menschen in Berlin, aber auch bundesweit, tatsächlich ernsthaft eine Begegnung und eine ernsthafte politische Antwort liefern wollen und keine machtpolitischen Ideologiespiele. Also Berlin zusammen ist auch ein Appell an die Parteien, tatsächlich Fachdebatten zu führen und auf Fachdebatten evidenzbasiert Politik zu entwickeln und aufzuhören mit so einer Parteienideologie. Und da ist vor allem die Sozialdemokratie gefragt, endlich wieder auch zurück zu sozialdemokratischen Werten sich zu besinnen und tatsächlich die Fachdebatten zur Enteignungsfrage ernst zu nehmen, weil die zeigen, so, das ist an unterschiedlichen Stellen bewiesen worden, die zeigen, dass die Mietenfrage, so wie die GroKo, also das sehen wir ja auch ganz praktisch, so wie die GroKo in den letzten Jahren versucht hat, auf die Mietenkrise in Berlin eine Antwort zu finden, hat das nicht geklappt. Punkt. So. Und so wird es anscheinend auch weiterhin nicht klappen. Wir wissen, wenn große Immobilienkonzerne enteignet werden und in öffentliche Hand kommen, es vergesellschaftet werden, dass es dort eine Entlastung gibt. Das ist ein Hebel. Das ist ein Hebel und das ist ein wichtiger Hebel und der ist bewiesen worden. Insofern muss die Sozialdemokratie gerade vor der Verantwortung, tatsächlich ein progressives Leuchtturmprojekt auch mitgestalten zu wollen und auch die Verantwortung dafür zu tragen, dass mit diesem Projekt auch in den Bund hinein eine Antwort gegen rechts geliefert werden kann, dann müssen sie sich wirklich jetzt ernsthaft verantwortlich zeigen, finde ich. Also mal so umgeantwortet, ne? Das ist eine ganz zentrale, entscheidende Situation. Und wenn man ausstrahlen kann von Berlin aus, dann kann man auch in den Bund ausstrahlen.
Ja, hört, hört. Nur kurz vielleicht als Nachfrage, der Blick auf die Grünen, die betonen natürlich, dass sie mehr Schnittmengen mit den Linken und mit der SPD haben, ne? Sind ja auch zum Beispiel positiv gegenüber dem Enteignungsvolksentscheid eingestellt. Genau, aber ist da Kenia am Ende in so einer krassen Verhandlungssituation, wo die Linke vielleicht sagt, so machen wir vielleicht auch nicht mit, ist das vielleicht auch was passieren könnte? Was spricht da dafür, was dagegen?
Also ausgeschlossen ist nichts, weil es rechnerisch geht. Und genau, die Grünen ja auch damit ja gar nicht hinterm Berg halten, dass sie sozusagen die Kontakte aufrechterhalten. Aber wir zielen natürlich schon darauf, zu sagen, wenn man es an einer fachlichen und einer was ist das Paket für eine solidarische Stadtperspektive aufmacht, dann ist das keine Option. Also sozusagen, um mit der CDU zusammenzukommen, muss man gegen mehrere unserer Forderungen verstoßen. Und wenn dann ein relevanter Anteil von den Grünen unterschreibt, dann ist das zumindest, also wenn sie das ernst meinen, ihre Unterschrift, dann kann das nicht leichtfertig als irgendwie eine zusätzliche Machtoption gesehen werden. Sagen wir es so.
Und wenn ihr nochmal auf die Koalitionsverhandlungen aus eurer Perspektive schaut, du hast gesagt, Kalle, die Gefahr, dass man als Plattform, als Berlin zusammen, als Bewegung, als Stadtgesellschaft hinten runterfällt, ist gegeben natürlich, auch, dass ihr versuchen wollt, euch einzuschreiben auf eine Art. So, wollt ihr irgendwas konkret machen bei diesen Koalitionsverhandlungen, also Druck ausüben oder wie auch immer?
Das werden wir auf jeden Fall machen. Das ist nur noch nicht besonders ausbuchstabiert, das kann man, glaube ich, auch ganz offen sagen. Weil es auch sehr, also ich meine, der eine Punkt ist natürlich, dass nach der Wahl, also ab dem 21. die Stadtvereinbarung schon insofern greift. Also dann ist die Frage, was die drei Monatsfrist bedeutet, aber dass wir ab dann natürlich mit allen Kandidierenden, mit denen wir in einem engeren Kontakt waren, das auch einfordern, dass der dann nicht abbricht. Das ist sozusagen erstmal die Kommunikationsebene und dann werden wir uns natürlich auch an Aktionen und also sozusagen, wir sind ja jetzt nicht eine, also wir kommen ja aus den Bewegungen und insofern ist unser Repertoire jetzt nicht ausschließlich sozusagen Gespräche führen und Veranstaltungen organisieren, sondern natürlich, wenn es notwendig ist, auch das aktionistische Repertoire auszuschöpfen.
Ja, ihr beiden sind auf jeden Fall gespannt. Wünsche euch zweien der Plattform natürlich alles Gute für die nächsten Wochen. Geht jetzt wahrscheinlich dann demnächst auch intensiv los, oder? Mit Haustürgesprächen.
Genau, das ist ja jetzt der Werbeblock.
Ja, genau.
Ihr dürft das doch runterbringen. So, ich glaube, für den Leuten ist schon klar geworden, dass wir euch wohlgesonnen sind. Und ich habe ja auch einige Berlin-Zuhörende so, ne? Also wenn ihr noch nicht dabei seid und nicht bei der Linkspartei oder bei den Grünen im Haustürwahlkampf aktiv seid oder meinetwegen auch bei der SPD, hier könnt ihr euch einbringen. Aber Kalle, schieß gerne noch los.
Genau, also ab Mitte August wird es bei uns sehr konkret. Also wir werden verschiedene Trainings anbieten, wo man auch nochmal Haustürgespräche erstmal trocken üben kann. Und dann geht's aber und werden jetzt auch einzelne kleinere Einsätze schon noch im Laufe des Augustes haben. Aber tatsächlich wird unsere heiße Phase werden die 3 Wochen vor der Wahl. Also sozusagen mit dem Einstieg richtig groß ab 6. September und dann halt die 3 Wochenenden vor dem Sonntag. Und alle, die irgendwie mit dazukommen wollen, kommt auf unsere Homepage. Es wird einen Telegram-Verteiler geben, wo alle, die sich an Haustürgesprächen beteiligen wollen, reingehen. Da werden die Termine gepostet, kommt jetzt zu uns rein. Es wird immer ein Angebot für ein Training geben, bevor es dann an die Haustüren geht. Und wir können jetzt einen ernsthaften Unterschied machen.
Und vor allem können wir den Unterschied machen in den Randbezirken. Das heißt, mit uns könnt ihr wirklich kippen. Mit uns könnt ihr gegen die CDU und gegen die AfD kippen. Und das macht in den Randbezirken besonders Spaß. Also, wenn ihr nicht schon dabei seid, selbst Leute, die bei den Parteien zugehörig sind oder Parteimitglieder sind, sind bei uns Mitglieder und wollen doch eher unter der Fahne von Berlin zusammen Wahlkampf machen. Also auch das geht, Lukas.
Sehr gut, sehr gut. Pünktlich, weil du sagtest, 6. Kalle, pünktlich zum Sachsen-Anhalt, zum erwartbaren Sachsen-Anhalt-Schock, riden wir dann in Berlin zum linken Leuchtturm.
Genau.
Das ist meine Hoffnung. Nee, an der Wahl hängt viel. Genau, ich wünsche euch viel Glück auf jeden Fall oder viel Erfolg. Nicht Glück, Erfolg, Leute, Erfolg. Genau, wenn wir nicht noch irgendetwas vergessen haben, vielleicht nur zum Ausblick, ne, mit Blick auf diese Richtungswahl jetzt in Berlin. Wie schaut ihr auf die nächsten Jahre? Ihr habt gleichzeitig eure Sorge geschildert, ne, mit Blick auf den Rechtsruck, die AfD. Jetzt hatten wir jüngst auch diesen furchtbaren Anschlag gegen den CSD durch einen Islamisten in Berlin. So, das ist auch etwas, was der Spitzenkandidat der Union, Stefan Evers, ne, für rassistische Stimmungsmache gegen Migrantis und Muslimen ausnutzt, so, und auch für eine Law-and-Order-Politik. Ich bleib zu hoffen, dass das nicht verfängt jetzt so auf den letzten Metern. Genau, aber was macht euch vielleicht allgemein mit Blick auf die nächsten Jahre besorgt, aber was auch hoffnungsvoll? Ja. Das nur zum Abschluss. Jerin.
Also hoffnungsvoll stimmt uns natürlich, dass wir beobachten, dass es eine Zunahme gibt an Interesse an Politik. Das können wir eindeutig auch am Zuwachs der Mitglieder in den Parteien so beobachten. Was uns aber gleichzeitig besorgt, ist auf jeden Fall, dass die Polarisierung kaum Raum für andere Debatten als Schwarz-Weiß-Denken sozusagen übrig lässt, ne? Und da müssen wir, glaube ich, wieder neue Räume schaffen, wo wir viel stärker in Austausch, in demokratische Verhandlungen und auch in, erstmal in diese Verhandlungen kommen, ne? Also ich mache mir tatsächlich sehr große Sorgen, dass wir in eine Situation kommen, wo die polarisierte Situation sich auch auf das Denken von Menschen überträgt. Und das ist gefährlich. So. Wir stehen gerade dafür, dass wir, du siehst hier gerade so ein Plakat, das haben wir 2020 schon so im Zusammenhang der antirassistisch-migrationspolitischen Kämpfe, aber auch der Kämpfe, die dann Anschluss gefunden haben, an Unteilbar organisiert. Da ging es ganz zentral darum, Kämpfe zu verbinden. Mhm. Und das sehe ich bedroht. Deswegen so diese Einführung in die polarisierte Situation könnte auch dazu führen, dass wir Kämpfe nicht mehr solidarisch verbinden können. Das würde mich besorgen. Also wir brauchen mehr Verbindungsräume. Und genau dafür versucht ja auch Berlin zusammenzustehen. Und konkret zum CSD-Anschlag. Also da gilt natürlich zuvorderst unser Mitgefühl den Angehörigen der Betroffenen. Und das ist eine ganz erschreckende Situation, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Skandal für die GroKo oder für Evers selber, weil er Teil dieses Senates ist und unverschämterweise tatsächlich versucht daraus, also die Situation, den Anschlag, den islamistischen Anschlag für sich zu instrumentalisieren, was aber eigentlich komplett gegenteilig formuliert werden müsste, weil er ist Teil eines Senats, der es verpasst hat, einen auffälligen Gefährder tatsächlich auch dingfest zu machen. Ich finde, da müssten sie eher Rechenschaft ablegen, als jetzt in eine Situation zu kommen, wo sie Migrantinnen und Migranten unter Generalverdacht stellen oder sogar versuchen, eine abscheuliche islamistisch-dschihadistische Tat tatsächlich umzufunktionieren für ihren Wahlkampf. Und das geht nicht. Eigentlich müssen sie Rechenschaft dafür ablegen, dass diese Gefährder tatsächlich diesen Anschlag auf die queere Community ausüben konnte. Darauf warte ich bis heute.
Danke dir. Kalle?
Also ich meine, was mir Sorgen macht, ist, dass ich das so wahrnehme, dass wir eben im Moment eine Polarisierung, ich habe nichts per se gegen Polarisierungen, aber wir erleben im Moment eine falsche Polarisierung, nämlich zwischen irgendwie den Resten von so einem liberalen Transformationsversuch und einer autoritären, fossilen Backlash, der sozusagen sich mindestens faschistischer Elemente bedient, beziehungsweise auch faschistisches Potenzial in sich trägt. Und was mir wiederum Hoffnung macht, ist, dass aber ich nehme das so wahr, dass das auch eine starke Situation der Offenheit ist, in der sozusagen Deutungen extrem umkämpft sind, in denen sich Mehrheiten extrem schnell verschieben können. Ne? Also ich habe mir mal die Jugendwahlergebnisse zwischen der Europawahl, ich weiß nicht, 18, 19 oder wann die Wahl, und dann den verschiedenen Bundestagswahlen und der Europawahl 23 angeguckt, und das ist einmal komplett geflippt, ne, von Grüne, AfD, und dann sind sie jetzt zu den Linken gewandert. Und was das für mich unter anderem, also sozusagen in der Zeit haben sich ja nicht die grundsätzlichen Rahmenbedingungen haben sich nicht verändert, sondern die politische Großwetterlage, wie Akteure konkret agieren, welche Strategien erfolgreich waren. Und das heißt, wir können mit erfolgreichen Strategien oder mit guten Strategien können wir erfolgreich sein. Und das ist für mich auch ein, also wenn ich jetzt in die USA gucke und sehe, was da selbst unter Trump jetzt sozusagen möglich wird mit so einem Search von progressiven Kandidatinnen und so weiter, da haben Leute über einen sehr langen Zeitraum mit sehr viel langem Atem extrem gute strategische Arbeit gemacht. Und das ist für mich einerseits Hoffnung, aber auch sozusagen Verpflichtung, nämlich wir haben eine strategische Wahl. Wir sind nicht irgendwelchen Entwicklungen der Weltgeschichte ausgeliefert, sondern wir haben eine Wahl, wie wir uns denen gegenüberstellen. Und das ist die Verpflichtung, dass wir da strategisch klug Antworten finden.
Ja, vielleicht eine Ergänzung.
Gerne.
Also jede Zeit muss ihre eigenen Kämpfe schaffen. Und ich glaube, dass wir gerade in einer, natürlich nicht ich glaube, sondern wir leben in einer neuen Zeit, wo wir eine rechte Hegemonie in Deutschland, noch nicht in Deutschland, aber in einigen Bundesländern und Gebieten definieren können. Und angesichts dessen müssen wir auch neue Kämpfe definieren können. Und da hat Kalle ja gesagt, ich habe nichts gegen Polarisierung, die Polarisierung ist noch falsch. Ich würde aber auch sagen, selbst wenn wir die Polarisierung wieder richtig gerückt bekommen, und zwar die Polarisierung zwischen denen da oben und denen da unten, wenn wir es nicht mit den alten Antworten bedienen können oder eine Politik entwickeln können, auch da gilt es darüber nachzudenken, wie eine neue Klassenpolitik der vielen tatsächlich aussehen kann und auf welchen solidarischen Gesellschaftsvorstellungen die eben auch beruht. Ne? Also da bin ich auch noch nicht, ich finde, es ist offen. Wir haben viel gelernt, es hat sich viel verschoben. Wir leben in Zeiten, wo wir migrantisierte Bürgermeisterkandidatinnen haben und die eben auch eine Politik für alle machen wollen. Das ist gut, das ist genau die Art von Politik, die wir jetzt brauchen. Das ist ein starkes Signal und Zeichen. Dennoch wissen wir noch nicht, glaube ich, wie wir diese, ne? Also wenn wir uns die Berliner Karte mal anschauen, der Kern, der eben das prekarisierte, aber auch gebildete, auch migrantische Stadtbevölkerung so vertritt, ist gesichert, würde ich sagen. Ne? Das zeigen ja auch die Zahlen. Aber der Randbezirk, da wollen wir ja auch hin und die müssen ja auch nochmal eine andere Farbe bekommen. Und da, glaube ich, haben wir noch keine entsprechenden Antworten drauf. Das ist offen. Die wählen nämlich blau-schwarz und die müssen auch zurück, beziehungsweise gewonnen werden. Also als Perspektive, ne? Das meine ich nicht in Zahlen.
Ja, ja, ich bin sehr gespannt, ob euch das in allen oder in ein paar von diesen Bezirken, die ihr vorhin schon umrissen habt, ob euch da das gelingt, ja. Die verbindende Klassenpolitik, wie sie auch in eurem Programm durchscheint, das den Leuten zu vermitteln, ne, in den Gesprächen so. Aber woanders soll das passieren als face-to-face, ne? Das passiert nicht über die Talkshows oder so, oder über irgendwelche Programme oder Plakate, sondern an den Haustüren. Genau, von daher nochmal viel Erfolg. Vielen Dank euch beiden für eure wertvollen Perspektiven hier bei mir im Podcast. Genau, bis bald.
Ciao, ciao, danke.
Ciao, ciao.
Yo Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte danke sagen, dass ihr am Start wart. Wenn ihr euch für Berlin zusammen, diese Bewegungsplattform, interessiert, schaut doch gerne mal in die Shownotes, da habe ich Wissenswertes verlinkt. Genau, wenn ihr in Berlin wohnt, da habe ich ja eine nicht zu vernachlässigende Crowd und ihr seid noch nicht aktiv für die Linkspartei, für die Grünen oder die SPD und haltet das ja für eine gute Sache, dann schaut doch gerne mal bei Berlin zusammen vorbei. Vielleicht könnt ihr da ja einen Unterschied mitmachen. Ich denke mal, es braucht jetzt alle für eine rote Metropole. Das wäre doch wirklich ein fucking hoffnungsvolles Zeichen mitten im Rechtsruck, wenn das gelingen würde. Was auch eine feine Sache wäre, wenn ihr diese Folge hier teilt, wenn ihr möglichst vielen Leuten von diesem Podcast erzählt oder positive Bewertungen auf den Plattformen hinterlasst. Und wenn ihr noch nicht Fördermitglied seid und wenn ihr es euch gerade finanziell leisten könnt, wenn ihr nach dieser Folge kurz in die Shownotes geht oder auf distancepodcast.de euch dort informiert, wie es mit einer Fördermitgliedschaft funktioniert, und im Zweifel auch eine Fördermitgliedschaft abschließt. Das würde mir nämlich ungemein helfen und auch der Crew vom Was tun Podcast, dass wir in Zukunft weiter gute Inhalte machen können für euch und alle anderen. So, das war's an dieser Stelle von mir. Ich bin jetzt erstmal raus für 4 Wochen in der Sommerpause. Wir hören uns am 16. September wieder mit einer neuen Folge Dissens. Bis dahin, hatte ich schon erwähnt, gibt's was von der Was tun Crew auf die Ohren und auch von meinen Freunden vom Überrechts Podcast. Bleibt Dissens bitte treu, habt eine gute Sommerzeit. Bis ganz bald. Ciao.